Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Ich glaube, viele von uns kennen dieses Gefühl. Der Kalender ist voll, die To-Do-Liste wächst und trotzdem stellt man sich am Ende des Tages die Frage, habe ich eigentlich wirklich etwas Wichtiges geschafft? Mein heutiger Gast hat eine Antwort auf dieses Gefühl gefunden und sie lautet, du arbeitest wahrscheinlich zu viel und falsch. Uwe Seebacher ist Wissenschaftler, Unternehmer, Investor und Autor. Er hat an Elite-Universitäten gelehrt, Unternehmen gegründet, in andere investiert und sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hält er an einem Prinzip fest. Die wichtigste Ressource ist nicht Zeit, es ist Energie. Und wer das einmal verstanden hat, arbeitet nie wieder gleich. Was effizient faul, der Titel eines seiner Bücher, wirklich bedeutet, wie KI unsere Arbeitswelt weiter verändern wird und was echte Hochleisterinnen und Hochleister eigentlich gemeinsam haben, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, lieber Uwe, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich, hier zu sein.
Es ist sehr heiß draußen, 35 Grad, aber trotzdem werden wir uns ein bisschen aufwärmen, nämlich gedanklich mit unserem Gedankensprung.
Wunderbar.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Das Größte, was ich je losgelassen habe.
Mein erstes Leben.
Bedeutet was?
Als junger Mensch, Familie aufgebaut und dann erkannt, dass es Entscheidungen gibt, die man vielleicht nicht getroffen hätte. Und dann auch aber zu erkennen, das Leben ist wie Zeichnen, aber ohne Radiergummi.
Ein Meeting, das mein Leben verändert hat.
Das war das Meeting damals als globaler Marketingdirektor bei der Andritz. Als ich mich in einem Meeting fand mit unserem verantwortlichen Sales Manager und dann den neuen Sales Repräsentanten für Amerika und Südamerika, als ich merkte, ich brauche eine prädiktive Intelligenz.
Eine Entscheidung, die ich nie bereut habe.
Gibt es wahrscheinlich mehrere davon.
Der Satz, der mich am meisten antreibt.
Man muss nicht alles wissen, aber immer ausreichend, um gefährlich sein zu können und gefährliche Fragen stellen zu können oder die richtigen Fragen stellen zu können.
Das raubt mir dennoch Energie.
Toxische Menschen.
Wenn ich morgen aufwachen würde ohne jede Verpflichtung.
Dann wäre ich auch glücklich.
Und ein paar Entscheidungsfragen. KI oder Intuition?
Intuition.
Tiefe oder Breite?
Symbiose.
Lehren oder Lernen?
Beides.
Und Kontrolle oder Vertrauen?
Vertrauen.
Uwe, ich habe schon ein bisschen angekündigt, du hast einen Bestseller geschrieben, der effizient faul heißt. Wir haben vorher gerade gesprochen, es gibt auch schon weitere Bücher, die am Start sind von dieser Serie. Gleichzeitig führst du ein Leben, das alles andere als faul wirkt. Du bist Wissenschaftler, Unternehmer, Investor, du hast internationale Lehraufträge. Wie passt das mit diesem Begriff effizient faul zusammen? Was bedeutet der denn eigentlich?
Ich glaube, mein Leben ist der beste Beweis, dass es mit effizient faul möglich ist, viele Dinge zu tun und trotzdem gesund zu bleiben, sowohl physisch als auch mental. Und ich war nicht immer effizient faul. Ich musste es auch schmerzhaft lernen. Aber ich habe schon als junger Mensch erkannt, da war ich Berater, also ich habe ein Unternehmen aufgebaut, eine Methodenberatung und ein Verlagshaus. Und ein Kunde, Dr. Gübner, war damals Topmanager bei der Allianz, hat gemeint, Herr Dr. Seebacher, Sie machen irgendetwas anders. Und weil ich als One-Man-Show damals große Teams von Kunden betreut hatte, 40 bis 50, das ist ein Hebel, der ist nicht Standard in der Beratung. Und was hatte ich gemacht? Ich hatte den Prozess, den wir inhaltlich umsetzen mussten, vorstrukturiert in sogenannten Templates, es sind Vorlagen, sodass ich also die Experten führen konnte in der Wissensgenerierung, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Dadurch hatte ich einen großen Hebel. Und was dann passiert ist, diese Templates von mir sind in anderen Bereichen der Unternehmen, Allianz, Lufthansa, Microsoft, die Leute aufgetaucht. Das heißt, die Leute hatten gelernt, mit den Templates ihr Wissen zu strukturieren. Und das war das eigentlich für mich sehr Erhellende, als Dr. Gübner gesagt hat, das ist für ihn nachhaltiger Wissenstransfer in die Organisation. Und ich vergleiche es ein Stück weit, wie wenn heute vielleicht nicht mehr so häufig, aber Kinder hatten früher noch Bastelbögen. Das heißt, sie hatten eine Anleitung. Im ersten Schritt schneidest du diese Form aus, dann machst du eine Falz, dann biegst du das und dann gibst du einen Klebstoff drauf und klebst es zusammen. Vorlagen, Templates sind eigentlich das Ähnliche wie so ein Bastelbogen. Die Vorlage, um dann mein Fachwissen, meine Expertise anzuwenden. Und das hat mich immer getrieben. Und nachdem mich dann die Menschen gefragt hatten, wie machst du das, Uwe? Du gehst auf Theateraufführung, du reist viel, du machst Sport, du bist unterwegs, du hast viele Tätigkeiten, wie schaffst du das? Und ich war einfach zu faul, das immer wieder zu erzählen. Darum habe ich diesen wissenschaftlichen Ansatz der Methoden und Strukturwissenschaften in dieses Buch Effizient faul gebracht, um den Menschen zu zeigen, ein Nein ist ein Ja zu mir und da ist man noch lange kein Egoist. Was heißt das? Was ist der Unterschied zwischen effizient und effizient faul? Weil viele sagen dann, naja, faul ist ja eigentlich negativ konnotiert. Das ist richtig. Aber gerade die Tüchtigen, die Engagierten, die Ambitionierten, die verbrennen dann von diesen sogenannten Blendern und Schwurblern, die also nur versuchen, geistige Windstille durch körperliche Hektik zu überdünchen, zu verstecken. Ja? Und dazu habe ich das Buch geschrieben mit vielen Tipps im Alltag, im Familienleben, im Privatleben. Wie kann ich effizient faul sein? Wie kann ich vor allem das, wie ich arbeite oder wie ich handle, reflektieren und kritisch prüfen, weil ein noch schneller im Hamsterrad bringt uns nirgendwo hin. Und ich glaube, das ist das, was ich verinnerlicht hatte. Ich bin sehr selektiv in den Dingen, die ich mache. Ich bin sehr selektiv mittlerweile, mit welchen Menschen ich Dinge mache. Toxisch ist schwierig, ja, der Energierauber, ja. Und gerade die, die am wenigsten weiterbringen, sind die größten Energierauber und Schwafler. Da hat man Meetings stundenlang, es kommt nichts dabei raus. Also da geht es um Effizienz und Effektivität. Und das habe ich auch lernen müssen, weil ich als junger Engagierter natürlich auch vielen Blendern auf den Leim gegangen bin, die sich an mir heraufgearbeitet hatten. Und das versuche ich einfach den jungen Menschen, aber auch den tüchtigen, ambitionierten mitzugeben in mit vielen Beispielen und mit möglichst konkreten Tipps eigentlich, um das auch zu mögen. Weil das letzten Endes geht es nur so, dass wenn man einen Job hat, den man gerne macht, dass man nicht verbrennt, wenn man sich auch schützt. Sonst verbrennt man und oft, ich komme gerade wieder von einem Führungskräfte-Workshop in Deutschland mit 45 Managern und da haben wir auch über das Thema gesprochen. Gerade die Tüchtigen, wenn man früher fertig ist, was passiert? Man bekommt noch mehr Arbeit drauf. Und da, oder der Bundeskanzler Merz sagt, die Leute müssen wieder fleißiger sein und mehr arbeiten. Falsch. Wir müssen uns überlegen, wie wir arbeiten. Und nur weil die Systeme, die politischen Systeme erodieren, kann es nicht sein, dass wir als Gesellschaft dann mehr arbeiten müssen, um noch mehr die erodierenden Systeme noch länger am Leben zu halten.
Was rätst du denn jemandem, der jetzt wirklich in diesem Hamsterrad steckt? Gibt es da vielleicht den einen, zwei, drei erste Tipps, die du ganz konkret hast?
Ja, ich denke, man muss beginnen, Zeit zu finden, um zu reflektieren, nachzudenken, was mache ich eigentlich? Und wie du es auch in der Einleitung gesagt hast, wo findet wirklich Wertschöpfung statt? Weil bei genauerem Hinsehen wird man draufkommen, dass man viele Dinge macht, die einfach gemacht werden, weil sie einmal entstanden sind oder weil sie immer so gemacht wurden. Und da einmal zu reflektieren, was mache ich eigentlich, was ist der Mehrwert oder vielleicht, was kann ich automatisieren? Und da kann man wieder zum Thema der KI kommen. Wenn ich aber weiß, was kann sie nicht. Also für redundante, einfache Tätigkeiten, weil die KI ist ja dumm, sie ist nicht mehr so ein moderner Taschenrechner, ja, kann ich sie nutzen, um Zeit zu gewinnen. Aber dann darf ich nicht andere Tätigkeiten wieder damit mit der freien Zeit verschwenden, sondern dann zu überlegen, zu reflektieren, mein Verhalten, meine Dinge, wie ich sie mache, um dann zu erkennen, wo sind eigentlich die Dinge, die ich anders machen kann oder vielleicht Dinge, die ich gar nicht mehr mache. Das heißt, zu beginnen zu reflektieren, was mache ich eigentlich? Eine Liste am Abend, was habe ich gemacht? Oftmals habe ich das Brett vorm Kopf, weil zu viele E-Mails drinnen sind. Ja? Habe ich auch einen Manager gehabt, der gesagt, Uwe, ich habe ein volles E-Mail, was läuft da falsch? Dann sage ich, das E-Mail-Postfach, das überquillt, ist nur das Endergebnis der gesamten Fehler, die davor in der Wertschöpfungskette gemacht wurden. Es beginnt mit dem Bewusstsein, vielleicht aber auch selbstlos, vielleicht einfach mal das Buch hineinlesen. Dann gebe ich viele Beispiele, wo man sich wiederfindet, viele Templates oder Checklisten auch, weil ja, das klingt so trivial. Aber der Beginn, das ist genauso, wenn ich abnehmen möchte oder wenn ich mich den inneren Schweinehund überwinden möchte, mit dem Laufen zu beginnen. Das tut weh, weil ich mich verändern muss. Und da braucht man jemanden oder eben ein Buch, der einen Mut macht. Und das ist ja perfekt für euren Podcast. Mut zu machen, drüber nachzudenken, Mut zu machen, Nein zu sagen, Mut zu machen, zu selektieren, Mut für sich selbst zu sagen, mit wem möchte ich was gemeinsam machen und mit wem auch nicht.
Du hast das Thema KI angesprochen. Du hast dich sehr intensiv mit Predictive Intelligence beschäftigt. Das ist ein sehr komplexes Feld rund um die KI und datenbasierte Entscheidungen. Was bedeutet das jetzt runtergebrochen für jemanden, der sich einfach nur im Alltag fragt, wie verändert KI meinen Job?
Sehr gute Frage. Und nachdem ich ja schon ein paar Jährchen auf dem Rücken habe, sage ich, das, was wir heute mit der KI erleben, ist nichts Neues. Das haben wir damals bei der industriellen Revolution erlebt, als man gesagt hatte, durch die Fließbandarbeit wird die menschliche Arbeitskraft nicht mehr benötigt. Oder als wir SAP-Systeme, ERP-Systeme, Unternehmenssoftware eingeführt hatten, hatte man gesagt, viele Jobs werden verloren gehen oder CRM-Systeme, wir brauchen keinen Vertrieb mehr. Das sind so diese Entwicklungen, die sind natürlich. Und als der Taschenrechner kam, ich habe auf meinem LinkedIn-Account einen Post, ich glaube, es war in den 80er Jahren, sind die Mathematikprofessoren in Amerika auf die Straße gegangen und wollten verhindern, dass der Taschenrechner in den Unterricht kommt, weil sie Angst hatten, dass dann ihr Job nicht mehr benötigt wird. Das hat alles so nicht stattgefunden. Und wir werden in den nächsten 2-3 Jahren auch die Entwicklung sehen. Und mittlerweile auch in anderen Ländern ist es so, dass die Unternehmen bewusst sagen, wir machen momentan mit KI gar nichts, weil das ist alles ein Riesenhype. Es wird zu einer Konsolidierung führen. Das heißt, die KI wird die Jobs verändern. Was aber vor allem sehr spannend jetzt ist, die KI wird vor allem das erste Mal die White-Collar-Workers, also die geistig arbeitenden Menschen, zur Veränderung führen müssen, wohingegen Handwerk, wie man ja sagt, hat goldenen Boden, davon wesentlich weniger, wenn überhaupt betroffen wird, weil das kann sie nicht. Und wichtig im Kontext von KI ist mir immer wieder anzusprechen, sie ist nicht mehr als ein moderner Taschenrechner, das haben wir wissenschaftlich auch hergeleitet. Und so müssen wir sie auch verorten. Ich vergleiche das auch dann gerne mit dem Taschenrechnen in der Schule. Was lernen die Kinder in der Schule? Zuerst lernen sie Kopfrechnen. Denn nur dann kann ich den Taschenrechner verwenden. Was wir heute sehen, ist, viele Unternehmen beginnen mit KI ohne die grundlegenden Elemente von KI. Was sind Hidden Layers, Deep Layers, was sind Agenten und so weiter, ja, zu verstehen. Und dann glaubt man ernsthaft, mit KI sinnstiftend zu arbeiten. Weil momentan auch der große Hype, diese intelligenten Agenten, das sind auch keine neuen Technologien. Die gibt es seit 15 bis 20 Jahren. Nur jetzt haben wir die Prozesse, die Rechnerkapazitäten, dass wir glauben, das ist was Tolles. Das ist es nicht. Und intelligente Agenten machen schlechte Prozesse nur schneller. Also wir skalieren nur Unsicherheit. Ich glaube, da geht es darum, dass wir das in das rechte Bild, in den rechten Kontext drücken und das sehen wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall.
Was sollte jetzt jemand, der vielleicht wirklich in der Mitte seiner Karriere steckt, der ist Mitte 30, Anfang 40, hat vielleicht ein bisschen Angst, was die KI so mit seinem Job macht, was könnte der tun, um die KI wirklich als Hebel zu nutzen? Gibt es da konkrete Schritte, und um ihm auch diese Angst ein bisschen zu nehmen?
Sehr gute Frage. Dann sind wir wieder bei dem Thema effizient faul. Zu überlegen, wo kann mir die KI als ein dummes Instrument, das automatisiert, helfen. Und wenn ich das tue, dann muss ich mir immer der drei Dinge bewusst sein, die heutige und 95% der KI, die wir heute im Markt finden, Microsoft Copilot, Perplexity, ChatGPT und so weiter, Claude, basieren auf sogenannten LLMs, Large Language Modellen. Das sind nur große Sprachmodelle, die mit Wahrscheinlichkeit arbeiten und vor dem Hintergrund versuchen, das nächste passende, maximal passende Wort zu generieren. Ohne Verständnis, es wird nur vorgegaukelt. Das heißt also, die Systeme halluzinieren. Ja, sie gaukeln Verständnis vor. Und die drei großen Probleme bei gängigen LLMs, Sprachmodellen sind, sie sind tokenbegrenzt. Also irgendwann kippt das System und vergisst, weil Token ist eine Einheit für Speichermenge. Also wenn ich länger chatte, hört man eben, schreibt dann auch das System, der Chat wird zu lang, wir sollten neu beginnen, das System vergisst. Das Thema ist aber, ich merke nicht, wann es vergisst, weil wenn es vergisst, halluziniert es. Es kommt also irgendein Geschwurbel heraus und das passiert vor allem intransparent. Das heißt, ich bekomme nicht die Information, bitte diese Antwort ist jetzt von mir willkürlich generiert, weil ich keinen Speicher mehr habe. Und das sind die drei großen Herausforderungen bei KI. Das heißt, wenn ich mir als in der Mitte der Karriere befinde, ich Gedanken mache, wie kann mir KI helfen, dann muss ich mir der Funktion bewusst sein, sie kann automatisieren, sie kann perfekt sprachprobabilistisch Kompetenz vorgaukeln, aber ohne die HI, die Human Intelligence, hat das Ganze extreme Risiken. Und wir sehen nämlich auch den Gegentrend, wie man es gesehen hat bei den CDs, Compact Discs. Als sie kamen, hatte man gesagt, die Polyvinyl-Schallplatte wird vom Markt verschwinden. Heute, die Generation Z kauft sich wieder alte Plattenspieler und die Polyvinylplatten in ausgesuchten Läden für teures Geld, hört man wieder diese rauschenden Platten an. Man will nicht mehr das kompakte, clean, rauschende Musikgefühl. Also hat sich durchgesetzt, ist heute ein Luxusgefühl. Oder beim Buch, das E-Book kommt, wo ist das Buch heute? Es ist ein Luxussymbol. Ja, es steht noch immer für unsere Kultur. Also auch das E-Book hat das Buch nicht ad absurdum geführt. Und was ihr heute seht, auch im Rahmen von natürlich auch diesen neuen Technologien, dass sich Unternehmen in Zukunft bewusst dafür entscheiden werden, ich habe einen menschlichen Vertrieb. Also diese menschliche Komponente wird ein Entscheidungsfaktor werden, um Wertschätzung gegenüber den Kunden zum Ausdruck zu bringen. Man wird die KI nutzen für Automatisierung, für einfache Tätigkeiten, Beschleunigung. Aber das gute Unternehmen, der Hidden Champion, diese vielen heimischen Unternehmen sollten in Zukunft genau das als USB ersetzen. Ich leiste mir für dich, lieber Kunde, einen menschlichen Vertrieb, weil du mir wichtig bist. Das wird ein luxusguter menschlicher Vertrieb. Und das heißt, diese Antithese sehen wir mittlerweile schon.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte dich fragen, du hast sehr viel internationale Erfahrung, du hast gelehrt, du hast investiert in andere. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die wirklich Höchstleistungen bringen? Hast du da international Gemeinsamkeiten entdeckt?
Sehr, sehr gute Frage. Habe ich Gemeinsamkeiten entdeckt? Ich glaube, ja, eines haben sie auf jeden Fall gemeinsam. Sie haben alle Höhen und Tiefen erlebt und tiefe Täler durchschritten und haben dadurch gelernt, Bescheidenheit, die ich in meinem ersten Leben auch nicht hatte. Und sie haben auch gelernt, und das hatte ich mal bei Claudia Stöckl, bei einer meiner Sendungen, die ich im Ausland hörte, wenn ich viel reise in Asien, dann habe ich immer zu den irrwitzigsten Zeiten Sonntagvormittag bei mir über die Ö3-App, wenn ich das so sagen darf. Dann hat, ich glaube, es war ein Pater gesagt, Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Glückseligkeit. Und ich glaube, diese Hochleistungsmenschen haben ihre Krisen gehabt, daraus sind sie bescheiden geworden und dankbar. Ich glaube, das ist das, was so diese Basis ist, um dann eben genau diese Souveränität und Authentizität zu entwickeln, zu sagen, ja, möchte ich oder nein, möchte ich nicht, auf sich zu hören. Ich glaube, dieses Selbstgefühl zu entwickeln und zu wissen, dass nichts selbstverständlich ist.
Als Business Angel brauchst du ja auch ein feines Gespür für die Menschen. Wenn du in ein Unternehmen oder in ein Startup investierst, was ist dir da wichtiger, das Team, die Menschen dahinter oder das Produkt?
Das Produkt lerne ich erst durch die Menschen kennen. Und ich habe kürzlich ein Mandat gehabt, da habe ich einen Unternehmer betreut. Und ich habe dann gesehen, wo die Herausforderung besteht, nämlich bei dem Unternehmer selbst, und habe ihn gefragt, was glaubst du, ist das Wichtigste im Unternehmen? Und er hat mir gesagt, ich als Unternehmer. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich, das Mandat muss ich beenden, weil da können wir nicht erfolgreich sein. Das Unternehmen wird am Unternehmer scheitern. Und ich denke, die Menschen und auch der Umgang, und das ist eben, ich habe es angesprochen, in Kürze erscheint eben dieses nächste Buch, in diesem nach Effizient faul, die Illusion der Expertise. Wir verändern uns von einer Wissensgesellschaft zu einer Verstehens- und Bewertungsgesellschaft, weil Wissen ist omnipräsent. Das zeigt zum Beispiel auch die Thematik, ich war bei einer Diskussion eingeladen im ARD, wo eine Lehrerin dann gesagt hatte, sie gibt den Schülern keine Hausaufgaben mehr, außer Vokabel zu lernen, weil alles andere kann mit KI sehr schnell generiert werden. Und ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst führen, dass in Zukunft nicht mehr Expertise oder oftmals wird es gesagt, die Altvorderen haben Erfahrung, das unterscheidet sie. Erfahrung ist Wissen aus der Vergangenheit. Das muss man sich vor Augen führen. Ja? Und die Expertise ist auch immer weniger der Treiber, weil was wir sehen, auch im Rahmen der Bildung, die immer frühere Spezialisierung führt dazu, dass die Menschen immer mehr Tiefenwissen haben, aber nicht mehr die Kompetenz haben, im Rahmen der Methodik und Struktur ihr Wissen auch umzusetzen. Das sehen wir bei den vielen großen Projekten von Flughäfen, von Bahnhöfen, von vermeintlichen Reformen, von Kammern etc. Das sind sich selbst erhaltende, tragende Systeme. Da kann draußen nichts werden, weil die Menschen im System selbst auch an der Erosion beitragen. Das schauen wir uns zum Beispiel im Bildungssektor an. Wir haben Lehrer, die eine wichtige Tätigkeit haben und dafür ausgebildet sind. Aber ein Lehrer ist kein Bildungsmanager. Ja, das ist das Gleiche, wenn ich sage, ich kann Skifahren, ich bin noch lang kein Skilehrer. Also etwas zu können, ist es komplett anderes, als es zu vermitteln. Aber in diesen Gremien haben wir dann älter gewordene Lehrer oder in der Expertise entwickelte, die plötzlich aber eine Veränderung durchlaufen, weil sie jetzt Bildungsmanager sein müssen. Das geht nicht. Oder ein Universitätsrektor als Bildungsminister, das ist ganz ein anderes Rollenverständnis, ja. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir uns auch Gedanken machen müssen in der Bewertungs- und Verstehensökonomie. Dort müssen wir hin. Und das beschreibe ich sehr wohl auch auf Basis von wissenschaftlichen Modellen und Beispielen, dass die Illusion der Expertise, worüber wir uns Gedanken machen müssen, dass wir auch für die Bildung ein wichtiger Impuls sein, um hier wettbewerbsfähig bleiben zu können.
Ich stelle mir das gerade auch für Schülerinnen, für Schüler schwierig vor, in Zeiten von KI überhaupt noch zu unterscheiden. Was sind die relevanten, die richtigen Informationen? Und du arbeitest ja auch zum Thema Medienkompetenz. Mhm. Und es ist nicht nur für Schülerinnen und Schüler relevant, sondern für uns alle. Wie schaffen wir es in Zeiten von Fake News, von generierten Bildern, wirklich das Reale herauszufiltern?
Ja, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, weil wir auch damit erst Erfahrung sammeln müssen, ganz klar. Was wir aber sehr wohl sehen, und das hat auch diese kürzliche Studie gezeigt, als eine Schulklasse 4 Wochen keine Handys nutzen wollte, wir waren alle überrascht, wie positiv diese Jugendlichen reagiert hatten ohne Handy. Hier sehen wir momentan auch ein Bedürfnis in der Gesellschaft, eben nach wieder echten Informationen, eben auch nach der Kompetenz oder die Erlangung der Kompetenz, damit besser umzugehen. Das ist ein Reifeprozess, soziokultureller, epistemischer Reifeprozess. Und hier ist es entscheidend, diese Arbeit an diesem Forschungsprojekt seit 15 Jahren Prädiktores. Wir arbeiten seit 15 Jahren dran, eben ein Verstehensmodell, das eben nicht halluziniert, weil es nicht nur Sprachmodell ist, sondern auch Neurosymbolik und intelligente Agentenarithmetik, ja, Algorithmik, zwar auch rechnen kann. Und ich glaube, da bedarf es eben auch eines soziokulturellen Wandels, aber eben auch der Ausbildung dahingehend, mit diesen Inhalten besser umzugehen. Und was wir eben auch sehen, es wird immer mehr zur Kennzeichnung solcher Inhalte kommen, um hier auch weniger erfahrene Nutzer zu schützen. Wir haben auch im Wissenschaftsprojekt eine Trust-Scan-App entwickelt, die man sehr einfach auf das Device laden kann, das sofort zeigt bei jedem Shop, E-Commerce, E-Mail, WhatsApp, ist es grün, orange oder rot, um hier sofort zu erkennen, bin ich da schon wieder in einer Gefahr. Also dahingehend geht es um Aufklärung und Kompetenzentwicklung. Aber was wir auch sehen, wir haben auch für dieses europäische Forschungsprojekt im letzten Jahr 1000 Kandidaten rekrutiert, Techniker, Programmierer, haben aber feststellen müssen, kein einziger der Kandidaten hat dieses akademische, standardisierte Recruiting-Prozess-Programm erfolgreich durchlaufen. Lauter Bewerber aus anderen Kulturbereichen, Indien, aus Südafrika, aus Ukraine, aus Tunesien. Und wir haben, das war natürlich auch für uns überraschend, kein Absolvent der führenden technischen Universitäten. Und wir haben uns auch diese Frage gestellt im Wissenschaftlerkreis und sind zu dem Schluss gekommen, die Agilität der Curricula-Entwicklung an den Bildungsinstitutionen in der EU ist einfach zu wenig agil, fluid, um hier reagieren zu können. Ja, weil wenn wir so ein Forschungsprojekt im Rahmen von Prädiktoris, dem Verstehensmodell, dann müssen wir nicht nur schauen, was wird programmiert, sondern auch, wie wird es programmiert, damit wir das in den größeren Tech-Stack einbinden können. Und da haben diese ausländischen Experten in diesem Double-Blind-Review-Verfahren besser konvertiert und auch dann entsprechend die Auswahl gewonnen, kann man so sagen, oder das Angebot bekommen, dann als externer Dienstleister dafür zu arbeiten. Das ist auch ein interessanter Aspekt, der für uns auch neu war, dass wir auch in der Agilität der Ausbildung, ja, wenn es darum geht, wie gehen wir mit KI, mit Fake News und so weiter um, hier auch agiler werden müssen.
Das heißt, hat sich durch deine internationale Erfahrung dein Blick auf Österreich auch ein bisschen verändert oder merkst du Dinge, wo vielleicht andere zu nahe dran sind?
Der hat sich natürlich verändert, und weil ich auch sehe, wo stehen andere Regionen und vor allem auch, wie reflektiert sind wir, und ich bin Österreicher, zu unserem Status, und ich bin den Großteil meiner Zeit im Ausland, Vorträgen, in Projekten, und versuche dann immer die Brücke zu schlagen, weil ich sehe, hier gibt es Potenzial, wo ich mir dann aber oft die Frage stelle, es wird nicht angenommen, vielleicht auch aus Sorge erkennen zu müssen, dass wir vielleicht hier doch von anderen Kulturbereichen, Experten in anderen Ländern profitieren könnten. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen, meine Zeit in Südamerika, meine Zeit in Deutschland, in Amerika, hat mir auch gezeigt, dass wir, das hat sich ja bestätigt, als junger Berater habe ich viel mit Amerika zu tun. Und das war für uns das gelobte Land im Rahmen der Beratung. Aber wir haben dann gesehen, die kochen nur mit Wasser und mit weniger warmem Wasser als wir, weil sie von der Struktur her schlechter sind als wir. Also das hat mir schon gezeigt, auch den Blickwinkel. Und es ist schlimmer, es ist schwierig dann mit Leuten zu sprechen, über den Tellerrand zu schauen, wenn die noch nie außerhalb des Tellerrands waren. Und das fehlt vielen, glaube ich, weil man natürlich dann, wenn man ins Ausland geht, auch aus der Komfortzone heraus muss. Aber das führt dann auch zu gewisser Ignoranz und Arroganz, tanzen einen Tanz, und das ist nicht gut.
Was glaubst du, wenn jetzt jemand vor einer Entscheidung steht, aber nicht wirklich weiß, wie er anfangen soll oder was die ersten Schritte sind? Was ist wichtiger? Ist es der Mut, ist es die Methode oder ist es das Mindset?
Ich glaube, das kann man nicht getrennt sehen, weil das Mindset ist das Erste, das dann dazu führt, dass ich den Mut habe und dann mit dem Mindset, dem Mut, die Methodik finde, um voranzuschreiten, glaube ich. Also ich halte nichts, planlos geht der planlos, das ist nicht mehr zeitgemäß, ist, glaube ich, nicht gut. Man muss auch, und das finde ich so toll, IKEA prämiert einmal im Jahr den größten Fehler, den sie gemacht hatten. Auch das gehört dazu, das fasziniert mich. Ich möchte wissen, wie viele Unternehmer das heute sich schon leisten, den größten Fehler zu machen. Ja, das gehört dazu. Und ich glaube auch, dass die Führungskraft hier, dieses Walk the Talk voranzugehen, dieses Vertrauen, also das Dreieck von Amy Edmondson, das Dreieck des Vertrauens aus Authentizität, Empathie und Logik ist ganz entscheidend für die Kommunikation, aber auch für die Führung. Und wenn man das etabliert, dann glaube ich, kann man als Führungskraft dem Team Mut machen, mit dem Mindset auch unterstützen, um dann gemeinsam die Methode zu finden, um einen Plan umzusetzen.
Ich würde dich gerne auf ein gedankliches Szenario noch mitnehmen. Stell dir vor, du müsstest morgen einen 25-Jährigen coachen. Der ist hochintelligent, hochmotiviert, aber völlig überwältigt von den Möglichkeiten und Anforderungen dieser Zeit. Er fragt dich, Uwe, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest, was wären deine ersten drei Entscheidungen? Was antwortest du?
Ich würde mir jemanden an die Seite holen, der vielleicht ein Silberrücken ist schon, also schon älter ist, der aber menschlich zu mir passt, glaube ich. Das ist das Erste. Wenn es um ein Unternehmen geht, dann würde ich versuchen zu erkennen, wo sind die Stärken, wo sind die Gefahren, und den ganzen toller Ansatz ist auch zu fragen, wenn es scheitert, warum scheitert es? Das Produkt oder das Vorhaben. Weil dann bin ich sofort im Worst-Case-Szenario und kann daran erkennen, worauf ich Acht geben muss, glaube ich. Und ja, ich würde auch sagen, als Unternehmer unternimmst du und bist kein Unterlasser. Das bedeutet auch Risiken, Und die ersten Jahre sind Aufbau, da gibt es keine großen Gehälter. Und für mich ist Gehalt auch so wie eine Droge. Das ist dazu da, um deine Sucht zu befriedigen, dass du was leisten kannst. Ein Unternehmer schafft sich auch Freiheit, bedeutet aber auch natürlich auch bedingungsloses Commitment und auch Abstriche zu machen. Und ich habe einen Unternehmen, da ist ein Geschäftsführer 30 Jahre und den führe ich dahingehend und so. Und er hat sich mit einer tiefen Freundschaft vertrauensvoll entwickelt. Und ich glaube, wir profitieren sehr gut voneinander. Und das ist mir auch ein Thema. Oftmals hört man vom Generationenkonflikt. Den gibt es als Wort, aber per se für mich nicht. Es gibt den Generationendialog. Und wenn irgendwo ein Generationenkonflikt besteht, dann deswegen, weil die eine Generation, nämlich die X- oder Babyboomer, wir Altvorderen, uns nicht auf die neue Generation einlassen. Und das ist auch etwas, man darf die Vergangenheit nicht aus der Gegenwart betrachten, sondern aus der Vergangenheit. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel kann in meiner Erfahrung nur sehr befruchtend sein mit jungen Menschen.
Die Frage zum Schluss.
Zum Abschluss noch. Du sagst, die wichtigste Ressource ist nicht Zeit, sie ist Energie. Was wäre denn ein Tipp? Wie managt man seine Energie am besten? Wie macht man das einfach?
Mhm. Wichtiger Aspekt. Energie ist etwas, das kann mir genommen werden durch toxische Personen, durch toxische Tätigkeiten. Um meine physische und mentale Energie aufrechtzuerhalten, was die Basis ist, um langfristig sowohl physisch als auch mental gesund zu bleiben, bedarf es einmal, mich selbst zu hören. Gerade junge Menschen, zum Glück die Gen Z, beginnt damit stärker. Andere Generationen, wir wurden nicht so auferzogen, auf uns zu hören. Ich glaube, das beginnt mit sich hineinzuhören. Das ist ein Beispiel, ich bin wahnsinnig ein Gerechtigkeitsmensch. Wenn ich irgendwo mitbekomme, dass es ungerecht ist, dann bekomme ich so ein Brennen in der Brust und dann wird mir kalt und heiß. Das habe ich oft negiert. Was ich heute mache, ist, wenn das passiert, ich habe letztens einen Call gehabt mit jemandem, der dann mein Team kritisiert hat, ungerechtfertigt, weil einfach nur die eigene Schwurblerei, die eigene chaotische Tätigkeit extrapoliert wurde. Dann habe ich gesagt, lieber Freund, das ist mir jetzt zu viel, ich beende den Call jetzt an dieser Stelle, das kann ich so nicht akzeptieren. Ich war ein Kunde, habe aufgelegt, habe mich rausgezogen, hätte ich nie vor Jahren mich getraut, das zu tun. Ja? Dadurch habe ich mich aus der Situation gezogen, konnte runterkommen und habe meine Energie geschützt, weil sonst hätte ich Energie dafür verwendet, nur mit dieser Ungerechtigkeit umzugehen. Ja? Und 3-4 Tage später kam ein E-Mail mit einer Entschuldigung des Herrn. Ja? Also ich glaube, darum geht es, dass wir uns bewusst sind, was ist Energie? Wir müssen unterscheiden, physisch, mental. Und wenn ich auch erschöpft bin, ich war jetzt in Deutschland 4 Tage bei einem Workshop, da war ich erschöpft und bin in der Früh an die Ostsee laufen gegangen, weil ich gemerkt habe, ich bin leer und bin laufen gegangen und bin dann in diese Reflexion gekommen, weil ich für mich wieder Energie aufgebaut hatte. Und ich glaube, worum es geht, ist, es gibt nicht das eine Mittel, um Energie aufzubauen, weil das ist individuell. Der eine liest, der andere lesen ist wieder schwierig, weil dann habe ich schon wieder Gedanken. Aber man muss einfach mal auch den Gedankensturm abstellen und das kann ich bei einer monotonen Tätigkeit, das kann in der Sauna sein, das kann beim Spazieren mit dem Hund sein, das kann beim Reiten sein. Das muss jeder für sich erkennen. Wo ist mein Seelenort, wo ist mein Sehnsuchtsort, wo ist mein Energieort? Und wenn ich dafür Zeit habe, dann habe ich den ersten Schritt getan. Weil dann kann ich in dieser Reflexionsphase erkennen, wo kann ich Aktivitäten eliminieren, wo kann ich Menschen eliminieren, die mir nicht gut und die mir Energie ziehen. Ja? Und dann habe ich den ersten, zweiten Schritt getan und dann lerne ich auch dann im nächsten Schritt Tätigkeiten zu eliminieren, Menschen zu eliminieren. Dann bin ich schon da, wo ich Zeit habe, um effizient faul zu sein, auch nichts zu tun. Und das Beispiel war, als ich noch in der Industrie war, Berater war, als ich auf Urlaub ging, war ich die ersten 3-4 Tage nur am Schlafen, Dauerschlafen, weil ich fertig war. Wenn ich heute im Urlaub bin, sitze ich hellwach am Strand, wie auch immer, und nehme Dinge wahr, weil ich nicht mehr exhausted bin, nicht mehr ausgebrannt bin. Und ich glaube, daran erkennt man, oder viele Leute gehen in den Urlaub, sind dann krank. Das sind die Dinge, wo ich merke, okay, mein Energiehaushalt funktioniert nicht. Und da beginnt es mit sich selbst. Veränderung beginnt bei mir selbst. Selbstschutz. Ein Nein zu dem anderen ist ein Ja zu mir. Und dazu muss ich mich befähigen, den Mut, die Souveränität, die Authentizität zu entwickeln, für mich zu agieren.
Lieber Uwe, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier bei uns zu Gast zu sein. Da waren wirklich viel wertvolle, spannende Tipps dabei. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Ich danke euch vielmals für die Einladung und liebe Grüße an eure Hörer. Ja, achtet mehr auf euch.
Schönes Schlusswort. Dankeschön.